Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags.
Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von euch. Hätt sie auch gefunden, hätt mich niemand verscheut. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
What is there to know about Einhorn Firmenkultur und was können die Menschen da draußen von euch lernen?
Wir sind ein Social Business oder wir sind ein Unternehmen.
Was geil, wie deine Stimme sich verändert. Wir sind Social Business.
Social Business, ja. Entweder man gehört zu den Guten, aber dann darf man irgendwie auch nicht lustig sein oder ja. Ich weiß auch nicht.
Stimmt, und das ist immer eine sehr ernsthafte Angelegenheit, ja, genau. Die Gute zu sein. Und stimmt, Hippies haben keinen Humor normalerweise. Das verändert ihr total. Ja.
Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
So, wir sind jetzt in Kreuzberg, mitten auf der Skalitzer Straße. Hier ist laut, hier ist Verkehr. Und in einer sehr unscheinbaren Tür voller, wie es das Kreuzberger Klischee so will, Graffiti und geilen Aufklebern, sitzt Einhorn. Müsste Einhorn sitzen. Mal gucken.
Ja.
Hallo, hier ist Bianca.
Ja, hallo.
Hallo, ich bin mit der Elisa verabredet.
Ja.
Ende letzten Jahres habe ich Elisa Naranjo getroffen. Sie gehört zum Team von Einhorn, die vegane, faire und sehr stylisch verpackte Kondome herstellen. Gegründet wurde Einhorn von Waldemar Zeiler und Philipp Siefer. Und Elisa kam dann ganz kurz nach der Gründung dazu und ist jetzt Head of Fair Sustainability. Fair Sustainability, dieses Wort hat Einhorn erfunden und es beschreibt den Anspruch, gerecht und nachhaltig zu produzieren. Und was Fair Sustainability jetzt ganz konkret für den Einhorn-Alltag bedeutet und was die besondere Firmenkultur des Unternehmens so ausmacht, darüber habe ich mit Elisa an dem sehr schönen, großen Einhorn-Büro-Küchentisch gesprochen.
Das ist auch cool. Hallo, Liz.
Hallo,
Bianca. Das ist Elisa.
Hi.
Hallo, Bianca. Hi. Kannst du mir noch mal kurz sagen, was ist eigentlich, ihr macht vegane, faire Kondome?
Genau.
Hä?
In Chipstüten verpackt.
Ah.
Ganz viele, die auch noch gut aussehen und Spaß machen.
Ja, ja, sehr gut. Ja. Was heißt denn das alles? Kannst du mir kurz erzählen, wer Einhorn ist?
Einhorn, also wir sind ein Social Business oder wir sind ein Unternehmen.
Was geil, wie deine Stimme sich verändert. Wir sind Social Business.
Social Business, ja. Also ein was Unternehmen, was gegründet wurde, quasi, ja, also so das Motto ist so unfuck the economy. Also irgendwie läuft ziemlich viel. Ähnlich wahrscheinlich wie in der Politik. Es läuft irgendwie ziemlich viel falsch. Das System ist irgendwie, ich will jetzt nicht das ganz große Rad aufmachen, dass wir jetzt eine komplette Kapitalismuskritik haben oder sind, weil es läuft auch vieles gut im Kapitalismus, aber irgendwie läuft halt auch irgendwie vieles schief, so dass irgendwie Leute nicht happy sind, dass Lieferketten oft nicht fair sind, dass halt irgendwie Wertschöpfung nur an manchen Stellen stattfindet und nicht überall. Ja, dass irgendwie natürlich die Umwelt oft leidet darunter, aber ja auch, dass die Arbeitnehmer oder die Leute im Team meistens nicht so glücklich sind und so. Und dann gibt es natürlich sehr viele, also so, ich sage es jetzt mal, eher ökologische Unternehmen oder die auch auf jeden Fall versuchen, was Gutes oder anders zu machen oder so. Aber oft quasi ist das ganze Marketing oder überhaupt wie die Ausrichtung ist schon so voll auf die Nische und gar nicht so mit den quasi Marktmechanismen, mit denen die anderen spielen und so. Und wir haben, also oder die Überlegung war, okay, warum kann man nicht einfach alles cool machen und es macht Spaß und so. Und egal, ob sich die Leute für Nachhaltigkeit interessieren oder nicht, das ist einfach das Produkt, was man gerne haben will und nicht so ein bisschen die Trade-off-Entscheidung zwischen, ja, das ist das gute Gewissen, aber das ist das eigentlich, was geil ist. So.
Also das Geilere ist zufällig halt nebenbei noch das Fairere und das Bessere.
Genau.
Ja.
Und so auch einfach, also ich glaube, wir haben Kunden, die interessieren sich für Fair Sustainability, die kaufen kaufen uns vielleicht deshalb. Ich glaube, wir haben Kunden, die interessieren sich gar nicht dafür und die kaufen uns, weil wir cool sind. Vielleicht haben wir auch sogar ein paar Kunden, die wir erstmal zum Denken angeregt haben, dass eigentlich bei jedem Produkt irgendwas mit Fair Sustainability, also irgendein Impact hat das immer. Und dann ist ja auch cool, wenn man da irgendwie da Bewusstsein schafft. Und deshalb ist so ein bisschen, glaube ich, und ich glaube, es gibt jetzt immer mehr auch so Unternehmen, die so eine Hybrid-Sache sind, aber vorher, glaube ich, war es sehr oft entweder man ist, gehört zu den Guten, aber dann darf man irgendwie auch nicht lustig sein oder ja. Ich weiß auch nicht.
Stimmt, und, das ist immer eine sehr ernste Angelegenheit, ja, genau. Die Guten zu sein. Und, stimmt, Hippies haben keinen Humor normalerweise, das ändert ihr total. Egal.
Vegane Kondome, da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, warum sollten Kondome eigentlich nicht vegan sein? Kondome sind ja in der Regel aus Kautschuklatex und der ist natürlich vegan. Aber einige Kondomhersteller verwenden allerdings zusätzlich Casein als Weichmacher. Und Casein ist ein Milchprotein, also ein tierisches Produkt. Übrigens, die Einhorn-Kautschuk-Plantage befindet sich in Malaysia.
Dann habt ihr gesagt, so, wir wollen jetzt vegan machen und vor allem die Leute, die den Kautschuk herstellen, die sind normalerweise bei Billy Boy und Co. nicht so richtig happy und wir machen das jetzt gut. Was ist dann passiert?
Genau, es war so ein bisschen...
Ich bin jetzt gesprungen in der Geschichte, das wollte ich nicht.
Es war ein bisschen eigentlich andersrum. Es war also eine Crowdfunding-Kampagne gestartet mit, okay, Anspruch ist Fairness und Nachhaltigkeit in der Lieferkette und so, was wollen wir da alles erreichen? Und dann, es war ja über eine Crowdfunding-Kampagne, haben wir uns finanziert. Und dann war es eigentlich ganz witzig, weil, also... Ich persönlich, die Frage, die ich am ehesten stellen würde bei einem Startup, das Kondome macht, ist, seid ihr irgendwie sicher oder habt ihr irgendwie Ahnung davon? Aber das war gar nicht die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen haben, sondern die häufigste Frage war, sind die eigentlich vegan? Und dann sind wir zu dem Kondomproduzenten hergegangen und haben so gefragt, so, sind die eigentlich vegan? Machst du das schon? Und er so, ja, die sind vegan. Also da mussten wir ehrlicherweise gar keinen Hebel verstellen.
Ah, dann hat es einfach nur aus Branding drauf gemacht.
Naja, und sie sind ja auch, also sie sind vegan und viele anderen sind nicht vegan. Also das haben wir tatsächlich gemacht, aber wir mussten jetzt nicht irgendwie was umstellen. Aber dann war eben so, okay, gibt es irgendwie Bio-Kautschuk auf dem Markt oder Fairtrade und so. Und dann war so, okay, irgendwie, da gibt es gar keinen Markt. Und dann haben wir so ein bisschen natürlich auch recherchiert und dann ist es wirklich verrückt. Also Kautschuk ist eines der Hauptrohstoffe der Welt, also die angebaut werden. Ne, viel mehr als Bananen.
Echt?
Ja, ja. Also eine viel größere Fläche als Bananen, fast so ähnlich wie Palmöl. Aber für 70% geht in die Reifenindustrie.
Ach, natürlich.
Genau. Und dann so recherchiert, aber genau, bei Kautschuk ist über
Einhorn.
Ja, voll. So gesehen sind wir auch also, ja, Konkurrenten so in der Abnahme.
Interessant.
Und ja, ein Riesenmarkt und für Kakao, für Zucker, für, keine Ahnung, hast du immer irgendwie Bio oder Fairtrade oder beides.
Ja.
Und bei Kautschuk gab es so ungefähr gar nichts. Oder es gibt so ein paar isolierte Projekte, aber das ist nicht halt frei verfügbar auf dem Markt und auch nichts eigentlich so, wo wir sagen, okay, das ist so komplett die Vision, was wir wollen, also so Bio vor allem. Und es gab einfach gar nichts so. Und das war wirklich, also ist wirklich verrückt. Und dann haben wir geguckt, okay, wer kennt sich eigentlich damit aus? Weil keiner von uns ist Agrarwirt oder hat auch Ahnung, wie jetzt nachhaltig, was wäre eigentlich nachhaltiger Kautschuk? Und dann sind wir halt wirklich hingefahren und haben uns ausgetauscht und haben halt geguckt, okay, wer kennt sich damit aus? Die Universität Hohenheim forscht zu nachhaltigem Kautschukanbau. Dann sind wir mit denen in Kontakt gegangen. Haben dann zusammen mit der Universität Hohenheim und wir 4 Studenten nach Malaysia geschickt, die dann Bodenanalysen gemacht haben, Bäume gemessen haben, geguckt haben, okay, wie ist das Ökosystem vor Ort, was könnte man da machen, wer benutzt eigentlich welche Chemikalien, warum, wann, wie und so. Und haben insgesamt jetzt schon, also ich glaube, 4 Studien zusammen, also teilweise zusammen.
Wissenschaftliche Studien?
Ja.
Also, im Prinzip?
Ja.
Ist ja geil, wusste ich nicht.
Das heißt, aber genau, also weil unser Anspruch ist wirklich, und das ist, glaube ich, eben auch der Unterschied zu so, ja, oder zu anderen. Es geht nicht darum, irgendwie eine Zertifizierung zu haben oder dass wir irgendwie ein Projekt haben, sondern dass wir tatsächlich irgendwie was verändern oder einen Hebel haben oder einen Hebel setzen sozusagen. Ja. Und natürlich dauert das länger. Es wäre leichter gewesen, wir hätten das Geld, was wir benutzt haben für diese Studien und so weiter, hätten wir einfach genommen, diese paar tausend Euro und an Greenpeace gespendet. Aber wir glauben halt daran, wir wollen halt wirklich das, unser eigenes System verändern. Und dadurch haben wir gesagt, ja, okay, wir müssen aber erstmal dieses Wissen schaffen.
Und also und ohne, ihr seid ja ohne diese Transparenz-Experten quasi.
Ja, jetzt langsam würde ich mich für Kautschuk als Sustainability-Experten definieren.
Das ist nicht so viel, was wir gerade gelernt haben. Das heißt, sehr rare.
Genau.
Wie sieht denn eure Lieferkette aus?
Also das ist jetzt das nicht abgeschlossen. Das, ich glaube, es wird auch nie abgeschlossen sein.
Also weil ich kenne mich null aus damit. Das heißt, du musst richtig mit Baby-Terms arbeiten.
Also Fair Sustainability oder so die Definition, die ich habe, ist halt wirklich ne, Hebel setzen und irgendwie die eigenen Systeme verändern und kontinuierlich daran arbeiten. Dass ich glaube, das ist sowas, was nie zu Ende sein wird, solange wir globale Ungerechtigkeiten haben, solange wir einen Klimawandel haben, solange wir einen Verlust an Biodiversität haben. Deshalb ist jetzt nicht so, okay, die haben was analysiert und dann haben wir das im Prozess eingeführt und dann ist es jetzt zu Ende und dann sind wir fertig.
Das fertig, glaube ich, alles fertig,
genau. Ist auch das der Unterschied, so der größte Unterschied zum Beispiel zu einer Biozertifizierung, die voll gut ist. Das soll überhaupt nicht eine Kritik daran sein. Aber dann ist es Bio und dann war es das. Und bei uns ist es quasi, wir wollen immer weitergehen. Also wenn wir dann Bio sind und haben, machen wir noch einen Schritt weiter und dann wieder einen Schritt weiter. Und es gibt natürlich auch Rückschläge, weil also die Plantage, das ist nicht unsere Plantage. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der zusammen. Aber ja klar, man macht Vorschläge und hat so eine Idealvorstellung. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, irgendwie die Perspektiven zu verstehen, damit man halt eine Lösung anbietet, die auch gut für die Leute vor Ort ist. Aber es ist so, als ob ein Kunde von uns zu uns kommen würde und sagen würde, jetzt zahlt mal also der Person so und so viel und der Person so und so viel. Also man kann einfach, also der Einflussbereich, den man hat, der weitet sich immer mit der Zeit aus, je mehr Vertrauen wir aufbauen. Aber es ist ja nicht so, dass man hingehen kann und sagt, so managst du jetzt die Plantage, das sag
damit
ich
mich
dir.
Gut fühle damit.
Genau, und das sag ich dir, obwohl ich selbst nie eine Plantage hatte, seit einem Jahr mich überhaupt erstmal mit Kautschuk befasse und auch sonst keine Ahnung von hier habe und erzähl dir jetzt mal, wie es läuft. Deshalb ist es.
Habt ihr das aber versucht und seid hingefallen oder wusstet ihr direkt, das machen wir lieber nicht?
Nee, das machen wir nicht.
Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte grad vor deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es dort schlimm?
Wie viele Arbeiter sind dort? Und also wie so eine Plantage, sind das 50 oder sind das 5000 Leute?
Es gibt alles, ne?
Also die, eure Plantage,
unsere Partnerplantage, genau. Da arbeiten 16 Leute, aber die ist eigentlich viel zu groß für das, was Einhorn braucht an Latex. Das heißt, eigentlich.
Noch.
Ja, genau. So sagen wir es auch immer. eigentlich sind das so 4,5 Arbeiter, die jetzt quasi die Menge zapfen, die wir bräuchten. Also, aber das ist eben auch ein großes Problem, ist, wir haben gar keine direkte Handelsbeziehung zu der Plantage. Ne? Also wir bekommen ja die Kondome von einem Kondomlieferanten. Der bekommt seinen Latex von einem Latexaufbereiter und der Latexaufbereiter bekommt seinen Latex wiederum von
der Plantage.
Der Plantage.
Und ihr kennt aber alle 4 Leute?
Wir kennen alle 4 Leute, aber wir zahlen, also der Warenaustausch und der Geldfluss ist zwischen uns und dem Kondomlieferanten. Mhm. Der Warenfluss zwischen der Plantage ist nur zwischen Plantage und Latexaufbereiter.
Das heißt, die Plantage sagt einfach, die seid doch gar nicht mehr der Kunden, lass mich in Ruhe.
Genau.
Das
heißt, wir haben jetzt ein System etabliert über die Lieferkette hinweg. Ja, war nicht so leicht. Wir haben erstmal alles analysiert und vor allem analysiert, wo, glauben wir, könnte es noch so Hacks geben, dass die Plantage profitabler wird, also einfach effizienter wird. Und aber eben auch in Interviews eben viel mit den Arbeitern und haben dann herausgefunden, dass die ein Entlohnungssystem haben, was völlig falsch war, weil die hatten, also der Mindestlohn wurde gezahlt und darüber hinaus haben sie eine Prämie bezahlt. Aber die Prämie war abhängig von der Menge, die sie zapfen. Aber die Zielmarke war vorgegeben von dem malaysischen Kautschukverband, der gefühlt 1000 Jahre alt war und schlimmer als eine deutsche Behörde, also noch auf einem hinterweltlerischen Stand als irgendeine Behörde, also Behörde hoch 100. So. Die hatte irgendwann mal vorgegeben, ein Arbeiter schafft 10 Liter am Tag. Dann haben sie gesagt, ja, okay, dann nehmen wir hier 10 Liter und alles, was über 10 Liter ist, dann kriegen sie eine Prämie. Diese 10 Liter waren völlig, also hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Deshalb wussten die Arbeiter, oh, ich kriege eh den Mindestlohn, ob ich jetzt 10 Liter zapfe oder 12 Liter, wo ich dann die Prämie schaffe, was nicht möglich ist, weil das die Bäume einfach nicht hergeben. Und dann ist auch egal, deshalb, ob ich jetzt 5 mache oder 7, ich kriege ja immer den Mindestlohn. Und deshalb war das ein völlig falsches System. Und wir haben jetzt ein anderes System vorgeschlagen, wo wir quasi, weil es gibt ja auch Winter, genau, Wintersaison und Sommersaison, und in der Wintersaison kommt weniger Latex aus dem Baum raus. Das heißt, da haben wir eine niedrigere Schwelle gesetzt und in der Sommersaison eine höhere Schwelle, sodass es wirklich Ziele sind, die du erreichen kannst. Und er zahlt jetzt weiter so das, was er sowieso bezahlt hat. Und wir mit Einhorn zahlen jetzt eine Prämie auf Zielen, die sie erreichen können. Und seitdem ist die Plantage profitabler, die Arbeiter haben mehr Geld, der Plantagenbesitzer ist mehr Geld und wir sind auch happy. Und es ist voll überhaupt toll. Gar nicht teuer. Und die Arbeiter bekommen 15% im Schnitt, es ist ja natürlich abhängig von der Menge, die sie machen, aber im Schnitt sind es ungefähr 15% zusätzlich zu ihrem Mindestlohn, was sie vorher nicht hatten. Und natürlich für alle 16 Arbeiter. Und nicht nur für die 4,5, die eigentlich die Menge machen.
Das heißt, ihr habt eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation geschaffen.
Genau.
Das heißt, ihr habt im Prinzip durch immer wieder hingehen, sich das angucken, verstehen, zuhören, eine Lieferkette schaffen können, die sustainable ist für die Menschen vor Ort und gleichzeitig fair aus deren Perspektive und für eure Perspektive.
Genau, aber wir sind auf jeden Fall nicht am Ende. Also das,
what's the next?
Also was wir zum Beispiel auch, also das war jetzt alles diese soziale Schiene, dann auf der Öko-Schiene wollten wir, dass die dass die einfach keine Chemikalien mehr einsetzen. Es werden halt einfach, es ist halt einfach leicht und es ist auch viel, da haben wir auch eine Studie gemacht, es ist viel. Naja, so managt man halt eine Plantage. Also warum werden welche Chemikalien eingesetzt? Naja, so macht man das. So ist eine gute Plantage. Natürlich müssen wir Dünger einsetzen. Natürlich müssen wir Glyphosat einsetzen. Weil sonst sagt der Nachbar, oh, hier ist so viel Unkraut, das sieht nicht mehr schön aus. Eine gut gemanagte Plantage ist sauber und Baum an Baum und da ist nichts dazwischen. So. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, man kann das ja mechanisch wegmachen. Also du kannst es ja wegschneiden.
Ja.
So. Dauert natürlich sehr viel mehr und da brauchst du einen Arbeiter, der das halt macht und durch die ganzen Reihen geht, kostet halt einfach mehr Arbeitskraft. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir das nicht machen? Wir zahlen das, also mit Einhorn, diesen zusätzlichen Arbeiter. Also ja, können wir machen. Aber wie gesagt, dann kamen wir wieder und meinte so, oh, er hatte so viel zu tun, er hat keinen Arbeiter gefunden, der das machen will. Die Arbeiter auf der Plantage selbst, die haben gesagt, die wollen das nicht machen, weil sie, das ist nicht ihre, also ihre Arbeit ist zu zapfen und sie haben keine Lust, das zu machen und so. Und ja, er findet keinen Arbeiter und deshalb, und da waren überall die Bäume und die Büsche sind so gewachsen und die Arbeiter sind ihm schon aufs Dach gestiegen, weil sie eben Angst haben vor Schlangen und nicht mehr so schnell von dem einen Baum zum nächsten Baum gekommen sind. Ihm ist nichts anderes eingefallen, als das alles wieder zu spritzen. Und wir so, oh nein, alles schon wieder umsonst. Und vor allem, wir waren ja so glücklich, hatten das, glaube ich, im Januar, Februar dann auch kommuniziert und dann so, oh scheiße, jetzt haben wir natürlich wieder was Falsches kommuniziert. Realität ist anders und so, und dann sind wir wieder hin und dann, hat der Erste gesagt, ja, so ist es, und wir so, okay, irgendwie, vielleicht müssen wir es hinnehmen oder irgendwie, und dann halt wieder ganz viele Gespräche und wie schlimm wir das finden und dass eben auch in Europa die Diskussion ist, Glyphosat zu verbieten und warum, was unsere Bedenken sind und so weiter, und dann, also, ja, er macht's. Aber wir müssen ihm helfen, Arbeiter zu finden. Wir so, Gott, wie finden wir in diesem kleinen Dorf jetzt einen Arbeiter, der dieses Cutting macht, wenn er es selbst nicht findet, obwohl er da irgendwie vernetzt ist. Und wir so, okay, dann sitze ich in der Kantine von dem Kondomproduzenten, erzähle diese Geschichte und sage so, ja, wir brauchen irgendeinen Arbeiter aus diesem Dorf. Ja, ich komme aus diesem Dorf, ich kann euch 5 Kontakte geben. Und dann am nächsten Tag E-Mail mit irgendwie 5 Handynummern. Hier, die hätten alle Lust, die wollen nur einmal vorher das Land sehen. Ja, gut, haben wir den Arbeiter eingestellt und so. Und deshalb, man muss vor...
Also wenn
man
neue Stelle geschaffen im Sinne von, was genau wegschneiden?
Das Unkraut.
Unkraut wegschneiden.
Genau.
Und während Elisa mir noch von der Einhornvision erzählt, die Kautschukmonokultur mit Biodiversitätshighways zu durchbrechen, kommt dann Philipp zu uns an den Tisch. Neben Waldemar, einer der beiden Einhorngründer.
Ich lerne so viel von Elisa. Wo warst denn die aufgetrieben?
Die hat uns auch getrieben.
Die ist super. Ich bleibe jetzt aber nie 2 Stunden.
Dann war sie hier und dann haben wir gesagt, brauchst du Erde und so. Und die so, ja, und Wasser. Und dann haben wir
einen Baum gepflanzt.
Und dann hat sie es alles gemacht.
Ja,
und sagt immer auch, es dauert alles viel zu lange. Jetzt hat sie drei andere für Sustainability Elisas gebastelt.
Voll gut.
Die eine ist männlich und heißt Mike.
Sie hat gerade so, oh Gott, was sagst du hier?
Bin ich mal alles. Passt alles für ein Gefühl, was jetzt da haben.
Wollt ihr ein Bier oder so? Machen wir uns auch. Wir haben Otterfinger Bier, helles, original, Radler, alkoholfrei oder Pilz.
Das ist, ich glaube, das ist echt.
Ich bin da noch nicht. Nicht? Oder willst du? Doch, nee, dann
du
schon.
Ich hätte einen Radler getrunken.
Den Radler nehme ich auch.
Ja, wir nehmen zwei Radler, bitte.
Smoothie? Zwei Radler?
Zwei Radler.
Immer ein voller Bier.
Nee, jetzt hast du mich irgendwie auch heiß gemacht.
Ja.
Ich mach das, weiß ich.
Wir müssen eh noch gleich über eure coole Firmenkultur reden. Das hat mir die zwei Punkte, die ich aufgeschrieben habe, war Fair Sustainability und wie schaffen die das mit, also Holocracy, lalala und so weiter. Das, was immer auf Facebook steht. Danke, voll nett, du hast da echt. Ja,
Prost.
Warte mal.
Stopp. Was war das gleich? Also Einhorn orientiert sich bei seiner Firmenkultur an Holocracy-Ansätzen. Holocracy ist ein riesiges Thema, das wir jetzt gar nicht vollständig beleuchten können. Und allen, die das stärker interessiert, guckt doch mal in die Shownotes. Hier nur ganz kurz, bevor Elisa erzählt, wie Einhorn Holocracy konkret in der Praxis umsetzt. Holocracy ist eine Art Selbstorganisation von Unternehmen. Dabei geht es darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Freiheit, aber auch mehr Verantwortung bekommen. Entscheidungen trifft am Ende nicht allein die Chefin, sondern Entscheidungen werden in Gruppen getroffen, die sich je nach Thema zusammenschließen. So viel von mir.
What is there to know about Einhorn Firmenkultur und was können die Menschen da draußen von euch lernen?
Ich glaube, also was wir anders machen oder wir versuchen, und auch ich glaube, da auch wird man auch nie fertig sein, aber so eine, und das geht alles einher mit diesem Unfuck the Economy und so, ja. Aber so eine Arbeitswelt zu schaffen, die cool ist, einfach die Spaß macht, aber auch wo man Sachen erreicht. Also ich glaube, viele Leute haben Lust, Sachen zu erreichen und effektiv auch zu sein. Somit, ich glaube, das spielt alles mit einher. Das heißt, wir haben selbstführende Teams oder arbeiten daran, dass wir selbstführende Teams haben. Ich glaube auch, wir sind jetzt nicht so super homogen. Also es gibt, wenn du jetzt verschiedene Leute im Team fragst, wirst du wahrscheinlich verschiedene Antworten bekommen. Und ich glaube, wir sind auch verschieden weit, was jetzt so selbstführende Teams angeht. Aber was wir eben machen, ist so eigentlich, dass es gibt keine Vorgaben von oben so und Aufgaben oder so, die wir uns suchen. Man sucht sich selbst eigentlich Aufgaben oder wo man hin will. Oder wenn man so sagt, ey, irgendwie habe ich Bock, das und das zu machen, ist das völlig okay. Und dann wenn man für irgendwas eingestellt wurde hier, kann man trotzdem alles andere auch noch machen. Und zum Beispiel, ich wurde eben für Sustainability eingestellt und dann irgendwann, ne, wir waren zu 10, da war das alles, da gibt es halt irgendwie keine Themen, wie man sich selbst organisiert.
Mhm.
Oder es ist recht klar, vor allem, wenn man nicht profitabel ist. Und dann sind wir aber so ein bisschen gewachsen und dann irgendwie habe ich irgendwann mal so viel über Unternehmenskultur gelesen und relativ viel da zu mich eingelesen und dann war ich irgendwie so, oh, irgendwie müssen wir da was machen und Waldemar und Philipp waren sowieso auch immer schon so, oh ja, wir wollen keine Chefs sein und keine Lust, Gehaltsgespräche nur 1:1 zu führen und so und dann kam es halt so, dass ich mich immer mehr da eingelesen habe und wir immer so neue Sachen ausprobiert haben und deshalb sind wir jetzt so, wir arbeiten daran, komplett selbstführend zu sein. Ich glaube, wir sind auch schon mega gut. Wir haben das, was uns, glaube ich, wirklich einzigartig macht, ist, dass wir eine krasse Vertrauensbasis haben. Also ich glaube, wir arbeiten echt alle miteinander und fast, eigentlich würde ich sagen, nie gegeneinander und haben halt echt Bock, irgendwie was aufzubauen so. Mhm. Und vertrauen aber auch einander total, dass irgendwie, dass jeder irgendwie was Gutes schaffen will oder dass keiner hier irgendwie eigentlich eine andere Agenda hat oder irgendwie was Doofes für Einhorn will, sondern ich glaube, wir vertrauen voll darauf, dass wirklich jeder so das Beste für Einhorn will.
Wie viele seid ihr?
Wir sind 18 Leute jetzt.
Mhm.
Genau, und was wir eben machen ist, also klar, so easy Sachen, sage ich jetzt so aus der Retrospektive, ist so viel Urlaub, wie man will, Arbeitszeit und Arbeitsort und sowas kann man alles selbst bestimmen. Also es gibt keine Regeln.
Das sind die Dinge, die die Leute am meisten so, oh, krass. Genau. Aber für euch ist eigentlich das Peanuts-Teil.
Das ist eigentlich, ja, das ist, also wenn man Vertrauen hat und wenn man aber auch, ja, wirklich eine einigermaßen gute Kultur hat, wo man irgendwie so sagt, so, ja klar, ist mir egal, wann du arbeitest. Und wenn es für dich am besten ist, dass du immer nachts von 3 bis 5 arbeitest, arbeite nachts von 3 bis 5, ist mir ziemlich egal. Und auch mit diesem Ding mit Urlaub, das war überhaupt kein Stress, das einzuführen, dass jeder so viel Urlaub hat, wie man haben will. Weil ja Leute, also A, sind wir in einem sozialen Konstrukt. Also nee, es gibt natürlich 2 Ängste, die damit verbunden sind. Einmal die Angst, oder was dann öfter gesagt wird, ist so, oh Gott, dann machen ja alle nur noch Urlaub. Das glaube ich nicht, weil man ist ja Teil eines Teams und wir verstehen uns gut und du willst, also man verliert ja, also nicht, man verliert das Gesicht, aber wenn man einfach so sagt, ich gehe jetzt schon wieder in Urlaub und ich gehe schon wieder in Urlaub und ich gehe schon wieder in Urlaub, ohne irgendwie eine Begründung, ist so, okay. Aber andererseits zum Beispiel, wir hatten einen Fall, Franzi, die hatte einfach, der ist die Decke auf den Kopf hier in Berlin gefallen und die hat gesagt, sie muss hier mal raus. Und dann war sie so, okay, wie können wir es machen? Ja, kann ich nicht 2 Monate nach Thailand gehen? Ich arbeite immer noch alles ab. Ich glaube, sie hat jetzt nicht komplett 40 Stunden gearbeitet, aber eben so ein paar Aufgaben hat man halt vorher delegiert, ein paar Aufgaben hat man gesagt, okay, die müssen vielleicht einfach auch mal 2 Monate, können die auch einfach ruhen. Ja. Und ein paar Aufgaben hat sie halt einfach dann gemacht, wenn sie Zeit hatte in Thailand. Das heißt, es war jetzt nicht vielleicht täglich, aber halt einfach ein gesunder Menschenverstand, wie man das dann löst. So.
Ja.
Deshalb, das war dann auch völlig okay.
Hier wollte ich noch ganz seriös nach Elisas Zukunftsvision fragen.
Was wäre so dein Wunsch für, sagen wir mal, ist doch alles super, die Couch-Plantage und so.
Doch dann...
Ich finde es ganz geil, wie viele Penisse hier rumliegen. Ich habe vorhin gedacht, ah, das ist eine Banane. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist gar keine Banane, das ist ein Holzpenis.
Ja, eigentlich haben wir passiert überhaupt nicht, aber eigentlich sollte jeder aus jedem Urlaub so einen Flaschenöffner-Penis mitbringen.
Weil es sie doch überall gibt?
Weil es sie doch überall gibt, aber...
Ich hatte noch nie einen in der Hand.
Du, das ist da ein Flaschenöffner. Ich
dachte erst, es war helle Salami, soll diese braun-rote Salami-Farbe haben. Also das ist ja auch mal einer.
Aber ich glaube, eigentlich hat fast alle nur Philipp mitgebracht. Waldemar, also wer bist du? Das ist wirklich die Somatik vom Team tatsächlich.
Die sind alle sehr schön.
Naja, wie auch immer, zurück zum Thema.
Was wäre so, wenn du wünschst dir was machen kannst, wo ihr beziehungsweise das insgesamt drumherum in so 15 Jahren oder so stehen würde? Oder 5 Jahren, keine Ahnung. Also irgendwie würde ich gerne so ein bisschen versuchen, so deine, was ist Elisas Vision von dem Ganzen?
So ein... Ja, dass wir es geschafft haben, ein eigenes Ökosystem zu kreieren und da ja tatsächlich einen Impact haben oder irgendwie was bewirken oder irgendwie eine Wirkung haben. Und da
habt ihr jetzt schon auf
die Aktionen. Ja, haben wir auch, klar. Aber so eine echt große Wirkung, ja. So, das ist halt, weiß ich nicht, dass man halt so wirklich auch so eine Art Role Model ist und dass es jetzt nicht nur unsere Plantage ist, sondern dass das irgendwie so ein Mindset quasi in vielen Unternehmen sind und in vielen Produkten sind und dass alle daran arbeiten, also so eine Wirtschaft nie damit aufzuhören, an Nachhaltigkeit und Fairness zu arbeiten und immer wieder weiterfragen und dass man sich auch gegenseitig befruchtet. Also zum Beispiel alles, was wir jetzt in Malaysia gelernt haben, ist ja eigentlich so ein Quatsch, dass wir das
lernen mussten.
Ja, genau. Und, oder dass, wenn jetzt ein anderes Unternehmen auch irgendwas aus Malaysia bezieht, dass man sich irgendwie verbindet und irgendwas, also so, dass man so eine weltweite Plattform hat für, wie man immer weiter daran arbeitet.
Aber eigentlich müsste alles in eine gute Richtung gehen. Weil in den 80ern war es noch nicht flächendeckend so cool, sustainable und fair trade zu sein. Und die Sachlage war ja genau dieselbe auch vor 30 Jahren. Und das ist mein Wort. Ich beliebe jetzt noch mehr in das Gute, weil du hier bist. Du wirkst überzeugend, du wirst kompetent. Ich glaube, du kriegst
irgendwie alles hin. Nur Greenwashing.
Shit, okay, cool, dann mache ich hier aus. Vielen Dank, Elisa.
Wenn ihr noch mehr über Einhorn und Fair Sustainability erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge und bei einhorn.my vorbei. Und das Beste? Einhorn hat auch einen eigenen Podcast, in den ihr unbedingt reinhören solltet. In der nächsten Folge besucht Bianca Eduard van Diem vom Permakulturcampus in Hamburg und erfährt dort alles über wesensgemäße Bienenhaltung und Therapeuta und trinkt den besten grünen Tee ihres Lebens.
Das klingt eigentlich wie der schönste Beruf der Welt, weil du die Leute, denen ihren Kopf erweiterst, wie du gerade schon gesagt hast, und es eigentlich alles im Leben so ein bisschen berührt.
Ja, es macht mir sehr, sehr viel Freude. Und das Schönste ist, wenn ich hier Menschen treffe, wenn ich Menschen begegne, die mit so einem inneren Feuer ankommen, was bei sich oder für die Welt verändern zu wollen.
Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichelt. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Dieb mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast. Bis dann.
Ich suche seit Stunden.